SWR aktuell Kontext.
Der Krieg kommt zurück an deutsche Strände. Unter diesem Titel haben wir 2014 zum ersten Mal über das Problem alter Munition in Nord- und Ostsee berichtet. Heute ist es mal wieder Zeit für ein Update, denn es hat sich einiges getan. Worüber reden wir hier eigentlich? Lorenz Marquardt, Fischer aus Eckernförde, beschreibt, was er in Sachen Munition in seinem Arbeitsalltag schon erlebt hat.
Wir haben selber, ich selbst, habe auch schon mit dem Schiff, was ich habe mir bauen lassen, 1978, was gleich neu, 2 Jahre alt, eine englische Grundmine aufgefischt mit Magnetzünder. Und ich habe ein Torpedo aufgefischt, noch von Kaiserszeiten, von 1903. Ich habe Granaten aufgefischt, hier in der westlichen Ostsee. Torpedoköpfe, Wasserbomben aufgefischt, mitgebracht. Bornholm haben wir Granaten aufgefischt, haben sie dort auch ordnungsgemäß angemeldet und entsorgt.
Nun könnte man denken, naja, da liegt halt noch was, gerade so wie an Land. Da gibt es ja auch immer wieder Blindgänger, die gefunden werden. Richtig und falsch. Denn im Meer liegt nicht nur die verloren gegangene, nicht explodierte Munition, die es auch an Land gibt. Nein, hier wurde nach dem Zweiten Weltkrieg Munition entsorgt. Heißt, alles, was man an Land gefunden hat, wurde an die Küste gebracht und dann im Meer versenkt. Elke Klingenschmidt aus der SWR-Umweltredaktion mit einer Problembeschreibung.
Die Mengen an versenkter Munition und chemischen Kampfstoffen in den Ozeanen, sie ist unvorstellbar groß. Die meisten versenkten Schiffe und Waffen liegen vor der Ostküste der USA, vor den Küsten Japans und Australiens, im Ärmelkanal im Mittelmeer und große Mengen in Nord- und Ostsee. Im Bornholmer Becken, das ist die tiefste Stelle in der Ostsee, liegen 40.000 Tonnen chemische Kampfstoffe wie Sarin, Senfgas und das Nervengas Tabun. Dazu kommen konventionelle Sprengstoffe wie TNT. 300.000 Tonnen in der Ostsee und 1,3 Millionen Tonnen in der Nordsee. Die Abbauprodukte von TNT sind krebserregend und werden bei Wasserproben regelmäßig gemessen, wenn auch in verschwindend kleiner Menge. Das bleibt nicht ohne Folgen auf die Meereslebewesen, die wir essen. Bei Plattfischen aus der Ostsee vor der Kieler Küste hat man jetzt schon eine stark erhöhte Rate an Leberkrebs festgestellt. Muscheln sind ebenfalls kontaminiert. Die Munition und die Chemikalien müssen nach Ansicht der Fachleute bald geborgen werden, bevor die Behälter durchrosten, leckschlagen und das Meer noch stärker vergiften.
Stefan Nehring aus Koblenz, Biologe, Forschungstaucher, Umweltsachverständiger. Anfang des Jahrhunderts war er bei der Arbeit für ein Gutachten auf das Problem aufmerksam geworden, hat nachgefragt und recherchiert, nicht locker gelassen und sich im Bundesarchiv, das ja praktischerweise auch in Koblenz ist, geradezu vergraben. Dann gerechnet und Alarm geschlagen. 300.000 Tonnen Munition in der Ostsee, 1,3 Millionen in der Nordsee. Wir haben es gehört. Die Zahlen sind noch immer aktuell. Mit ihm haben wir für Sendungen zum Thema gesprochen. 2014 und 2019 und klar haben wir ihn auch diesmal wieder angerufen. Doch er ist gar nicht mehr in Sachen Munition im Meer unterwegs. Denn die Politik hat es ja eigentlich kapiert. Die Frage sei jetzt halt, was im nächsten Koalitionsvertrag stehe und ob das, was angeschoben wurde, weitergeht. Gut, diese Frage stellt sich bei einem Regierungswechsel in vielen Bereichen. Aber was wurde denn nun schon angeschoben? Nun, nicht weniger als der Versuch, die Munition im großen Stil aus dem Meer zu holen. Nachdem lange der Satz aus den Augen, aus dem Sinn galt und Munition nur geborgen oder gesprengt wurde, wenn sie irgendwem gefährlich wurde, also in Schifffahrtsrinnen, an Stränden oder beim Bau von Pipelines, Unterwasserkabeln oder Windparks, ist man nun dabei, Verfahren zu entwickeln, mit denen man nicht mehr nur einzelne Sprengkörper, sondern eben die große Masse aus dem Meer holen und sicher entsorgen kann. Offiziell heißt das Sofortprogramm Munitionsräumung des Bundesumweltministeriums. Und im September vergangenen Jahres hat man in der Lübecker Bucht zum ersten Mal systematisch aufgeräumt. Zumindest an einigen kleinen Punkten, um Erfahrungen zu sammeln für das große Aufräumen, das folgen soll. Philipp Kampke war dabei, als man Tonne um Tonne Munition aus dem Meer vor Lübeck geholt hat.
Uli, kannst du einmal auf Waypoint 48 schalten, dass wir da uns den nochmal angucken können? Wir haben hier auf der Ares ein Objekt gesehen, was wir uns genau anschauen möchten.
Höchstwahrscheinlich wieder eine Fliegerbombe. 20 Meter unter ihnen. An dem langen Greifarm Kameras und ein Sonargerät. Die Geräte geben sofort Aufschlüsse.
Hier haben wir das Bergewerkzeug und hier unten hängt am Magneten das Kampfmittel. In dem Fall eine Fliegerbombe. Ungefähr 1,20 Meter Länge. An der Seite ist die Mundlochöffnung für den Zünder. Schließe auf ein deutsches Fabrikat.
Bei Oliver Krohn und Jan Leidorf laufen alle Informationen zur Munition zusammen. Sie müssen jede einzelne Bombe identifizieren und bewerten.
Ist natürlich immer so ein bisschen die Challenge. Das erste Problem ist, wenn man da unten viel Boden bewegt, dann fängt an, Schwebstoffe ins Wasser reinzugehen, dann wird es etwas schwieriger. Dann dafür haben wir diese KI-Kameras oder Lasersysteme oder diese ARIS-Kamera, mit der wir dann in der Lage sind, auch bei schlechtesten Sichtverhältnissen immer noch ein Bild zu erzeugen. Sollten wir aber irgendwelche Zweifel haben, wird das Kampfmittel einfach nicht angefasst und wir gehen zum nächsten, weil das natürlich ist A und O. Wenn man nicht weiß, was man da hat, dann fässt man es nicht an.
Bei dem Pilotprojekt zur Bergung der Munition wollen die Experten vor allem Erfahrungen sammeln, Abläufe optimieren. Vor Pelzerhaken liegen Fliegerbomben, vermutlich mehr als ursprünglich gedacht. Die meisten Bomben haben keinen Zünder, können also mit dem Greifwerkzeug in Container geladen werden. Diese werden dann so verschlossen und erstmal am Grund gelagert, dass keine umweltschädlichen Stoffe mehr austreten können. Später sollen sie auf dem Meer vernichtet werden.
Eine der Kernerkenntnisse für uns ist, dass wir festgestellt haben, dass vieles, von dem wir vorher noch nicht wussten, ob es funktioniert, tatsächlich funktioniert. Und wir mit heutigem Stand sagen können, wir sind davon überzeugt, dass die Verfahren, die wir hier zum Einsatz gebracht haben, nicht nur State of the Art sind, sondern sie funktionieren auch.
Ein paar Kilometer weiter vor Haffkrug. Hier liegt tonnenweise Geschossmunition in Holzkisten. Gedacht für Kanonen zur Flugabwehr. Michael Schäffler und seine Kollegen haben in den vergangenen Wochen schon mehr als 5 Tonnen geborgen und eingelagert.
Für mich ist das Pilotprojekt was ganz Besonderes, weil solche Mengen an Munition haben wir bis dato noch nicht in einem Arbeitsschritt bearbeitet. Und auch diese detaillierte Aussage zu treffen, wie ist die Munition, in welchem Zustand, was erwartet uns hier überhaupt, wie ist die weitere Verwendung oder nicht die weitere Verwendung, sondern die Vernichtung überhaupt möglich. Das ist ja alles im Pilotprojekt noch gar nicht fest in Stein gemeißelt.
Geplant ist, die Munition in einer Spezialanlage auf dem Meer zu verbrennen.
An der Munitionsbergung waren die spezialisierten Unternehmen Eggers Hansa-Taucher und SeaTerra beteiligt. Dieter Guldin ist einer der Chefs von SeaTerra. Herr Guldin, Sie räumen ja nun schon lange Munition. An Land, in Seen und Flüssen und im Meer. Was war aus Ihrer Sicht denn das Besondere an dieser Piloträumung vor Lübeck?
Also das Besondere an der Räumung ist eigentlich, dass es einen Paradigmenwechsel darstellt. Also jetzt mal weniger über die Munition gesprochen, können wir noch drauf zu sprechen kommen. Aber das war das erste Mal, dass Munition geräumt wird unter dem Gesichtspunkt vom Umweltschutz, sage ich jetzt mal. Ja, also die gesamte Bandbreite. Wir räumen seit 20 Jahren Munition. Und eigentlich immer dort, wo eine Infrastrukturmaßnahme stattfindet. Sprich, Infrastrukturmaßnahmen finden dort statt, wo keine Munition ist. Das heißt, dieses Thema von verklappter Munition im Meer ist eigentlich nie wirklich adressiert worden, sondern immer hinten angestellt worden. Und mit dem Sofortprogramm, mit diesem Pilotprojekt, ist jetzt das erste Mal der Schritt gewagt worden, dieses Thema anzugehen. Also zu sagen, okay, wir haben 1,6 Millionen Tonnen Munition im Meer. Und normalerweise arbeiten wir immer außenrum, aber jetzt müssen wir uns darum kümmern, dass was gemacht wird. Und jetzt gehen wir ran und stellen Mittel zur Verfügung, um mal so ein Pilotprojekt überhaupt zu starten. Und das ist ein völliges Novum.
Mhm. Und jetzt sind Sie also hingegangen und haben mal nicht auf einzeln, sondern auf Masse geräumt.
Ja.
Was war da anders?
Ja. Naja, also selbst mit der jahrelangen Erfahrung ist es dann doch erschreckend, ja, muss man wirklich sagen, wenn man an so ein Verklappungsgebiet kommt. Also es ist eben keine Einzelpunkträumung mehr, wo man sagt, hier haben wir eine Anomalie, da müssen wir jetzt nachschauen, sondern es ist wirklich so, dass es voll und voll übervoll mit Munition ist, die auf dem Meeresboden liegt. Und es bringt natürlich ganz spezielle Herausforderungen mit sich. Ja. Zum einen weiß man nicht wirklich, was jetzt auf einem zukommt. Das heißt, wir haben jetzt in dem Fall von einem Verklappungsgebiet haben wir geschlossene Holzkisten gehabt und befand sich 2 Zentimeter Sprenggranatmunition drin. Und in der nächsten Kiste kann schon was ganz anderes sein. Ja? Das heißt, die schiere Menge an Munition stellt eine große Herausforderung dar an die Fachleute.
Kann man da dann noch genauso sorgfältig und vorsichtig vorgehen, wie man das bei so Einzelräumungen hat?
Ja, kann man schon. Man muss eben die entsprechenden Schritte zwischendrin aufsetzen. Ja. Also man kann jetzt nicht einfach hingehen und sagen, wir laden uns die Körbe voll mit Munition und holen sie hoch an Bord und dann lassen wir uns mal überraschen. So geht es natürlich nicht. Ja. Das heißt, wir haben immer zwischen jedem Arbeitsschritt quasi so einen Verifikationsschritt gehabt, um sicherzustellen, dass jetzt nichts an Bord kommt, mit dem wir nicht umgehen können. Das heißt, wir haben eine Erstidentifikation am Meeresboden. Dann haben wir eine zweite Identifikation mit Remote Operated Vehicles, also das sind sogenannte ROVs, die werden ferngesteuert. Dann verladen wir die Munition in Körbe und wenn so ein Korb nach oben kommt, dann hängt er erstmal außerhalb vom Schiff, dann gibt es eine weitere visuelle Kontrolle. Dann kommt der Korb an Bord und bevor jemand die Munition anlangt, wird sie nochmal angeschaut, um dann sicherzustellen, okay, da ist jetzt wirklich nichts Verdächtiges bei. Und dann erst kommt der Schritt, dass man die Munition in die Hand nimmt und an Bord legt, ja, um sie dann zu beschreiben, zu sortieren und die Dokumentationsschritte zu machen.
Wie viel von dem, was Sie da so hochgeholt haben, ist denn akut explosionsgefährdet? Und wie viel ist, naja, giftiger Müll?
Also es ist so, das meiste, was verklappt worden ist, ist Munition, die eigentlich handhabungsfähig ist. Das heißt, die Munition wurde auch zum Versenken im Meer erstmal verladen, mit Lastwagen angekarrt, aufs Schiff verladen und dann vom Schiff ins Wasser geschickt, ja, also oder ins Wasser geworfen. Und insofern sind es jetzt keine ganz sensiblen Sachen, die jetzt quasi nicht berührt oder nicht verlagert werden dürfen. Also die haben keine Zeitzünder, ja, sondern das ist Munition, die man wirklich in die Hand nehmen kann und bearbeiten kann. Im Sinn von, wir dokumentieren sie, wir können sie hochbringen, wir können sie auch einer Vernichtung zuführen. Und das ist im Grund auch der wichtigste Schritt. Also wir räumen nur Munition, die handhabungsfähig ist. Alles andere muss erstmal am Boden verbleiben, bis es dafür dann die geeigneten Maßnahmen oder Methoden gibt. Ja.
Aber in jetzt manchen Gegenden wie vor Kiel zum Beispiel, da können doch auch zwischen der total ungefährlichen, verklappten Munition auch noch Fliegerbomben sein. Kiel war öfter Ziel von Fliegerangriffen.
Also rein theoretisch besteht die Gefahr, das ist richtig. Ja. Das heißt, es gibt verklappte Munition, also auch Abwurfmunition, ja, die dann hinterher verklappt worden ist. Und rein theoretisch kann dann natürlich auch eine Fliegerbombe dazwischen liegen, die abgeworfen worden ist, ja. Aber das ist genau die Herausforderung. Also dafür haben wir Spezialisten, um quasi mit den Identifikationsschritten sicherzustellen, dass sowas nicht passiert, dass man sowas dann irgendwie unvorsichtigerweise anlangt. Das bedeutet aber auch, dass quasi jedes Objekt getrennt beobachtet werden muss oder getrennt bewertet werden muss. Und wenn man sich das vorstellt, die Verklappung, die geht ja so vonstatten, dass ein Schiff rausfährt und das dann quasi innerhalb von weniger Minuten hunderte Objekte ins Wasser geschmissen werden oder hunderte Kampfmittel. Aber geborgen wird es tatsächlich Stück für Stück, ja. Jedes einzelne und das erst nach einer Bewertung. Ja.
Ein Riesenaufwand also.
Mhm. Es ist ein Wahnsinn, es ist ein Wahnsinnsaufwand, ja.
Jetzt gibt es auch noch große Unterschiede, was den Aufbau der Munition und damit auch deren Zerfall angeht. Da gibt es Munition, die in recht dicken Metallbehältern steckt. Und daneben welche, die in sehr dünnen steckt. Wie viel ist denn da schon am Durchrosten?
Also wir sind ja jetzt schon sehr viele Jahre irgendwie dabei, das zu beobachten. Ja, und die Zeit läuft ab. Ja. Das heißt, der Zustand der Munition verschlechtert sich natürlich zunehmend. Also jetzt in dem Fall der Räumung in Lübeck war es so, dass wir quasi mit dieser 2 Zentimeter Munition zu tun gehabt haben. Und da war die erste oberste Lage der Holzkisten im Grund sehr gut erhalten. Das heißt, wir bergen eine Holzkiste, wir können die auch greifen und verlagern, ohne dass sie zerbricht. Und dann kann sie geöffnet werden, ja, und die Munition die entnommen werden. Weiter unten war es dann so, dass die Kisten zerbrochen waren. Die Munition lag lose auf dem Boden. Und wenn man ins Sediment geht, dann ist tatsächlich diese 2 Zentimeter schon korrodiert und der Sprengstoff und das Sediment haben sich vermischt. Sprich, jede Form der Erhaltungszustände. Also sie haben auch irgendwie Fliegerbomben, die sehen wie neu aus und andere sind völlig korrodiert. Das hängt auch zum Teil mit dem Herstellungszeitpunkt zusammen, weil je länger der Krieg angedauert hat, je schlechter waren die Stähle, die verwendet wurden. Das heißt, irgendwie gegen Kriegsende war die Qualität nicht mehr so hochwertig, sprich die Korrosion hat einen stärkeren Einfluss gehabt und die sind dann zum Teil zerbrochen.
Jetzt haben Sie gerade von der Munition, die oben liegt, gesprochen. Also für mich stellt sich das jetzt so als ein bisschen Berg dar, wenn eine Schute, ein Schiff, das runterfallen lassen hat, dann hat sich das wie ein kleiner Hügel auf dem Meeresgrund angelagert. Da sind natürlich aber auch Stürme drüber gegangen, da ist der Boden vielleicht weich. Wie tief geht's denn in den Boden hinein? Weil Sie haben ja auch gesagt, vermischt mit dem Sediment im Boden.
Ja, das ist tatsächlich eine aktuelle ganz große und schwierige Fragestellung. Also Teile der Munition in der Lübecker Bucht sind offensichtlich in Weichsedimenten verklappt worden und möglicherweise auch absichtlich. Ja. Das heißt, das, was wir an der Oberfläche sehen, das sind die Spots. Also das ist möglicherweise die Spitze des Eisbergs. Und diese Lockauf-Sedimente reichen manchmal bis zu 6 Meter Tiefe. Das heißt, die Spitze des Eisbergs ist ein Kegel und die Basis ist deutlich breiter. Und wir beobachten jetzt von oben eigentlich nur die Spitze und wir wissen noch nicht genau, was in der Tiefe kommt. Ja. Aber es ist zu erwarten, dass quasi das, was wir oben sehen, nur ein Bruchteil von dem ist, was unten drunter liegt. Ja. Und da gibt es jetzt mittlerweile auch Hinweise aus der magnetischen Sondierung, dass die einzelnen Spots in der Magnetik einen weitaus größeren Durchmesser haben, als wie sie an der Oberfläche sichtbar sind. Das heißt, wir kennen nur einen Teil der Realität mittlerweile.
Wie geht man damit um?
Tja, da gibt es leider noch keine ganz schlaue Lösung. Ja. Also ich meine, jetzt könnte man natürlich sagen, okay, wir entfernen das Sediment außenrum und legen die Munition frei, was ein großer Aufwand ist. Aber in dem Augenblick, wo Sediment weggeblasen oder weggepumpt wird, ja, da haben sie natürlich irgendwie die TNT-Reste in der Wassersäule. Und das soll ja auch vermieden werden. Und das ist ein Zielkonflikt. Ja. Da muss man sich die Frage stellen, irgendwie, was nehmen wir in Kauf, um was zu erreichen? Und das ist so ein Fall, wo man sagt, okay, man kann nichts Gutes tun, ohne auch anteilig ein Stück was Schlechtes zu tun. Also wir müssen in Kauf nehmen, dass man gegebenenfalls belastetes Sediment aufwirbeln, was sich dann in der Wassersäule befindet, um an die Munition ranzukommen, um die Munition bergen zu können.
Hm. Vielleicht auch noch eine Aufgabe für die Wissenschaft. Gibt es da schon irgendwelche Aussagen, ob solche Bomben ab einer gewissen Tiefe im Sediment dann eigentlich sicher sind und man sie da besser sein lassen sollte?
Naja, sicher unter welchem Aspekt. Ne? Also ich meine, die Korrosion schreitet voran und irgendwann ist der Sprengstoff quasi lose im Sediment, ja, und vermischt sich dann mit der Wassersäule. Und ich bin jetzt gerade aktuell auf einer Konferenz und war letzte Woche auf einer Konferenz. Und es ist dort so, dass die letzten Untersuchungen zeigen, dass zum Beispiel Fische, die im Bereich von so einem Verklappungsgebiet leben, bis zu 60% Leberkrebs haben. Und Fische, die in einem normalen Milieu leben, haben im Schnitt irgendwie 2% Leberkrebs. Also das ist natürlich schon ein irre großer Unterschied. Und dann kann sowas natürlich auch irgendwie in die Nahrungskette kommen, solche Fische. Ja. Und dann ist die Frage, okay, um welche Sicherheit geht's? Ja? Also geht es um die Sicherheit irgendwie, dass da nichts explodiert und in die Luft fliegt und kein Schiff drüber fährt zu dem Zeitpunkt? Oder geht es um quasi die ökologischen oder natürlichen Gegebenheiten, damit das Wasser sauber bleibt? Ja? Und unter dem Gesichtspunkt müsste die Munition entfernt werden. Wenn man jetzt sagt, wir machen da einfach einen großen Kreis drumherum, da darf niemand hin, da darf niemand bauen und auch niemand rüberfahren, dann liegt das Zeug natürlich gut. Aber unter ökologischen Gesichtspunkten ist es eine Zeitbombe.
Also müsste es raus. Aber man weiß noch nicht, wie. Dieses Pilotprojekt ist ja extra dafür angesetzt, Erfahrungen zu sammeln, neue Erkenntnisse zu gewinnen, wie man in Zukunft bergen kann. Ist man da weitergekommen? Gab es da neue Erkenntnisse, die man vorher noch nicht hatte? Oder ist es jetzt halt doch nur schlicht dieses Meer und wir müssen das Ganze ein bisschen industrialisieren, um die Mengen verarbeiten zu können?
Nee, es ist beides. Also zum einen ist natürlich so, dass man sagt, gut, man könnte das jetzt skalieren. Das heißt, wir bringen einfach 5 Schiffe in Einsatz, um das Ganze schneller zu machen, anstatt 1 Schiff. Aber das ist ja, würde man sagen, zu einfach gedacht. Ja, also es ging natürlich schon darum, neue Methoden zu entwickeln und auch neue Technik zu entwickeln. Und da haben wir einiges tatsächlich zum ersten Mal zum Einsatz gebracht. Also wir haben uns vorher die Munition genau angeschaut. Also was kommt da auf uns zu und mit welchen Gerätschaften können wir arbeiten und haben dann quasi Gerätschaften gebaut und umgebaut, um zielgerichtet quasi der Aufgabe gerecht zu werden. Und da haben wir wirklich sehr viele Erkenntnisse sammeln können. Also das fängt bei ganz einfachen Sachen an, wie die Bergekörbe, wie müssen die Design sein, die Greifer, was braucht man für ein Greifersystem, um Munition zu greifen oder Holzkisten zu greifen. Und also wir haben zum Beispiel Greifer entwickelt, die mit Unterwasserpositionierung, mit Kamera, mit Sonar und mit einer Technik versehen waren, damit wir von ganz sanft bis fest pressen können und ein Feedback haben, um zu sehen, mit wie viel Kilo wirken wir jetzt gerade auf das Objekt ein. Und haben dann verschiedene Greiferformen getestet und auch verschiedene Anpressdrücke, ja, und haben quasi uns dem Ganzen so angenähert. Also wir haben am Anfang eine Stunde gebraucht, um einen Korb zu befüllen und zum Schluss noch 20 Minuten und haben natürlich auch Probleme identifizieren können, die wir am Anfang nicht gesehen haben. Ja, das heißt, auch da haben wir Erfahrungen gesammelt.
Also jede Menge gelernt. Das klingt gut. Jetzt ist die Idee ja, dass diese Munitionsbergung wie am Fließband laufen soll. Große Plattformen, von denen aus die Bergung zumindest halbautomatisch durchgeführt wird. Und dann soll die geborgene Munition auch gleich in Spezialöfen verbrannt werden. Da kommt jetzt dann auch die ganz großen Firmen plötzlich ins Spiel. ThyssenKrupp, Marien oder Rheinmetall. Was heißt das denn für die eher mittelständisch geprägten Munitionsräumungsfirmen wie Sie?
Naja, also um es mal so zu sagen, die großen Firmen haben zum Teil auch angeboten auf die Phase 1, ja, und haben quasi versucht, mit in die Räumung einzusteigen, was ja offensichtlich nicht geklappt hat. Ja. Das heißt, wir haben ein sehr gutes Konzept entwickelt und das Konzept vorgestellt und das wurde dann tatsächlich auch beauftragt bei uns. Ja. Und insofern glaube ich nicht, dass es wirklich die Größe ist, die da entscheidet, sondern das Know-how und die Erfahrung, um die Prozesse irgendwie aufzusetzen und durchzuführen. Und ich denke, das kann in Phase 1 so sein und das kann auch in Phase 2 so sein. Also man kann natürlich irgendwie tausende Mitarbeiter haben und auch irgendwie sehr viele finanzielle Ressourcen, aber wenn man nicht die richtigen Ideen entwickelt, wie man das Thema angeht, ja, dann hilft es alles nichts. Ja. Also insofern glaube ich, gibt es da immer Spielraum auch für mittelständische Firmen mit guten Ideen, dass sie jederzeit zum Zug kommen können.
Dieter Guldin, der operative Chef von SeaTerra, die in der Lübecker Bucht viele Tonnen Munition geborgen haben, um daraus zu lernen für das ganz große Aufräumen. Gerade schon angesprochen, die gewonnenen Erkenntnisse aus dieser Pilotphase fließen in die Entwicklung einer weltweit einzigartigen schwimmenden Industrieanlage ein. Diese mobile Plattform soll künftig große Mengen Altmunition sicher und direkt auf See entsorgen, sprich verbrennen. Dr. Wolfgang Sichermann ist Geschäftsführer von Seascape. Diese Firma ist quasi der verlängerte administrative Arm des Umweltministeriums beim Sofortprogramm Munitionsaltlasten in Nord- und Ostsee. Herr Dr. Sichermann, in der Recherche für die Sendung bin ich auf das Problem gestoßen, dass Munition, die gezielt und mit Vorsatz geborgen wird, um die Umwelt zu schützen, dass die nicht transportiert werden darf. Auch nicht auf dem Meer. Auch nicht vom Fundort zu einer möglichen Verbrennungsplattform. Einfach, weil das bisher nicht vorgesehen war und nicht mehr über das Notfallargument gedeckt ist. Da bräuchte es also zum Beispiel noch eine Gesetzesänderung, an die wahrscheinlich selbst unter den Fachleuten kaum jemand vorher gedacht hat. Welche Untiefen haben sich denn für Sie im Laufe dieses Pilotprojekts noch so aufgetan?
Das beschriebene Beispiel, glaube ich, ist exemplarisch, dass an einer oder anderen Stelle noch Dinge auftreten, die gar nicht so zu erwarten sind. Die Problematik des Transports der Fundmunition auf See ist lösbar und kann auch gelöst werden. Wo wir sehr neugierig in die Zukunft schauen, ist, wie lässt sich in der Tat eine an Land erprobte Technologie auf See betreiben. Und das versuchen wir gerade in dem Sofortprogramm exemplarisch zu erproben, um daraufhin auch erstmals Prognosen machen zu können, wie viel Munition kann denn mit einer Anlage pro Jahr entsorgt werden.
Also es geht also jetzt darum, so einen Verbrennungsofen auf einen Ponton zu stellen, sage ich jetzt mal ganz laienhaft. Und dann nach Möglichkeit auch automatisch zu befeuern, damit die Gefahren für die Betreiber möglichst gering gehalten werden.
Also genau, es sind zwei Aspekte. Sicherlich geht es ja in dem ganzen Kontext der Munitionsbergung und Entsorgung darum, den Mensch möglichst aus dem Gefahrenbereich herauszuhalten, wo unter Wasser viel ferngesteuert gemacht wird. Das versucht man natürlich sozusagen in den nächsten Schritten genauso zu machen, durch eine Automatisierung, durch eine Fernsteuerung oder Automatisierung. Das wird sicherlich ein schrittweiser Prozess sein. Da werden zu Beginn sicherlich noch mehr manuelle Schritte notwendig sein. Von daher wird zu Beginn nicht so brisante Munition verarbeitet werden können. Aus den Erkenntnissen lernt, gehen wir auch davon aus, dass langfristig dann auch die Großmunition, die ja auch einen Teil, sagen wir mal, der ganzen Belastung der Meere ausmacht, dann auch über so einen Prozess entsorgt werden kann.
Jetzt soll es mit Plattformen auf See verbrannt werden. Sie haben ja für dieses Pilotprojekt die unterschiedlichsten Gruppen zusammengeholt, eben von den Minenräumern, die Industrie, die Tourismusleute, Naturschützer und so weiter.
Ja.
Wenn vor der Küste dann so eine Verbrennungsanlage zu sehen sein wird, glauben Sie wirklich, da gehen die Tourismusmanager noch mit und nicht auf die Barrikaden?
Also bisher ist gerade von Seiten des Tourismus haben wir Unterstützung erfahren. insbesondere Lippe-Gebüch, die sagen, das ist unsere Zukunft, da wollen wir dran arbeiten. Sicherlich, glaube ich, muss man das dann auch gut vor Ort erklären. Es ist jetzt auch nicht so, dass sozusagen die Verbrennung auf See regelfrei wäre, sondern wir sind in den Küstengewässern. Wir müssen genauso die Emissionsschutzanforderungen einhalten, wie die Verbrennung an Land auch. Also von daher, glaube ich, wird es auch da wieder entscheidend sein, so wie wir es versucht haben, auch für die reine Bergung im letzten Jahr, da die Bevölkerung und auch die beteiligten Interessengruppen frühzeitig mit zu involvieren und zu erläutern, was passiert. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Alles, was dort geschieht, auf dem Meer, unter dem Meer, sehr, sehr transparent dargestellt hat.
Ja, auch wenn man selbst nicht hinschauen kann. Das ist ja das große Geheimnis gewesen, warum die Munition dort erstmal verschwunden ist. Also, wir haben jetzt diese probeweise Beräumung. Das Ganze ist unter Wasser in Containern deponiert, soll jetzt eben auf so eine Anlage kommen, wo es verbrannt wird. Die wird jetzt ausgeschrieben. Wann wird es diese Anlage geben? Wann kann man damit anfangen, dass auch tatsächlich die erste Munition wirklich endgültig entsorgt wird?
Die Ausschreibung, die hat letztes Jahr begonnen, im September. Wir sind gerade in der Angebotsphase. Die qualifizierten Bieter haben aktuell Angebote eingereicht, sozusagen die Tickets auszuwerten, zu verhandeln. Und wir gehen dann davon aus, dass im September, Oktober dann auch sozusagen die Auswahl, sprich der Zuschlag, getroffen wird. Je nach Lösungskonzept, wir gehen davon aus, dass es komplette Neuentwicklungen gibt, aber auch vielleicht, dass bestehende Systeme, Strukturen schon genutzt werden, rechnen wir dann mit einer Inbetriebnahme Ende 26 oder Anfang 27.
Das heißt, von dem Sofortprogramm 100 Millionen Euro waren das ja, die alte Bundesregierung zur Verfügung gestellt hat, wird dann im September, Oktober das Geld noch genommen, um diese Plattform zu bauen. Jetzt haben wir ja aber eine neue Bundesregierung, eine gebaute Plattform, damit ist es noch nicht getan. Das wird noch weiter Geld kosten, oder?
Richtig, also die Zielsetzung des Vorgangs sind, den Einstieg zu schaffen, nachzuweisen, dass der Gesamtprozess auf See funktionieren kann, auch sozusagen das erste Gerät, die erste Plattform oder die erste Anlage zu finanzieren, zu bauen. Was offen war damals und bisher offen geblieben ist, ist die langfristige Finanzierung. Und das wird sich ja auch, sagen wir mal, über die nächste Legislaturperiode hinwegziehen. Das ist ein Prozess, der vorangetrieben wird. Ich glaube, momentan ist halt einfach natürlich dadurch, dass ein Regierungswechsel ansteht, eine Pause eingetreten. Das wird weitergehen. Wir haben das gesehen, teilweise im Wahlprogramm, teilweise auch dem, was jetzt in den ersten Koalitionspapieren steht, dass das Thema Munition im Meer dort präsent ist und müssten da jetzt sozusagen abwarten, bis sich dann die neue Regierung auch geformt hat.
Aber ich höre daraus, dass Sie sehr zuversichtlich sind, dass das die Politik jetzt wirklich auf dem Zettel hat und auch gewillt ist zu lösen.
Neben den vielen anderen Problemen und Herausforderungen können wir da feststellen, dass wir da in der Tat einen fraktionsübergreifenden Konsens haben beim Thema Munition, Altmunition im Meer, der angegangen werden muss. Und von daher bin ich da optimistisch, dass wir auch sozusagen in der jetzt startenden Legislatur vorankommen.
So ein Pilotprojekt, das dient ja der technischen Entwicklung, dem Schauen, was geht nicht, aber natürlich auch dem Feststellen von Kosten. Können Sie denn schon sagen, was zum Beispiel in einem ersten Schritt die Bergung der Munition in der Lübecker Bucht kosten würde?
Also wir haben dazu eine erste Prognose erstellt. Wenn wir uns zunächst mal auf die Munition konzentrieren, die in der Tat auf dem Meeresboden aufliegt, das heißt nicht tief eingesunken ist oder überspült ist. Wir gehen da von ungefähr 16.000 Tonnen in der Lübecker Bucht aus. Bei der Annahme von 4 eingesetzten Anlagen würden wir dafür 5 Jahre benötigen und die Größenordnung der Kosten sowohl der Bergung als auch dann auch der Entsorgung auf See, der Verbrennung auf See, liegt dann mit dem heutigen Preisstand und sozusagen der heutigen Leistungsfähigkeit bei etwa 1,3 Milliarden Euro.
Eine Menge Geld. Da hofft man dann, dass es durch die Erfahrungen, die man sammelt, für die Zukunft billiger wird, weil sonst wäre das Ganze ja, am Ende im 100 Milliarden Euro Bereich ganz locker.
Also letztendlich das Gesamtproblem hat eine sehr große Dimension, aber diese Prognose basiert auf der jetzigen Leistungsfähigkeit, sozusagen auf der in einem Pilotverfahren, wo man davon ausgehen muss, dass gerade im Bereich der Bergung einerseits eine deutliche Leistungssteigerung erzielt wird Und natürlich auch beim Betrieb so einer Entsorgungsanlage auf See werden sich Effizienzeffekte einstellen lassen. Darum wird es ja auch einen Ansatz geben, der zunächst mal, ich würde mal sagen, risikobasiert herangeht, dass man sagt, natürlich räume ich an den Stellen primär, wo aktuell die höchste Umweltgefährdung auch besteht. Und das ist auch der Grund, warum wir in der Ostsee begonnen haben. Nicht nur, weil es einfacher ist, das spielt natürlich auch eine Rolle, dass die Wetterungsbedingungen, Wassertiefen moderater sind, aber auch aufgrund dessen, dass in der Ostsee halt ein geringer Wasseraustausch stattfindet, finden Sie da deutlich höhere Schadstoffkonzentrationen, ist etwa ein Faktor 100 im Vergleich zur Nordsee, sodass es klar ist, dass an den Stellen und dann dort, wo Munition offen oder Sprengstoff offen liegt, das heißt, wo die Hüllen schon korrodiert sind, dass man dort beginnt. Und das ist zum Glück heutzutage erstmal ein kleiner Anteil der Gesamtmunition.
Wenn wir den Fortschritt sehen, den man jetzt ja tatsächlich gemacht hat im Vergleich zu vor 10 Jahren, wo wir nur über Problembeschreibungen gesprochen haben, aber noch überhaupt nicht über eine endgültige Lösung dieses Problems. Sehen Sie eine endgültige Lösung? Haben Sie die Hoffnung, dass man tatsächlich sämtliche Munition aus Nord- und Ostsee, vielleicht sogar international, noch aus dem Meer bergen kann?
Also ich würde mich erstmal auf den Fortschritt beziehen. Also wir haben gerade auch Ende letzten Jahres, Anfang dieses Jahres viele internationalen Kontakte und da wird auf Deutschland geguckt, so nach dem Motto, es wird nicht nur jetzt gesprochen, Sie sagten Problembeschreibung, daran sind wir ziemlich gut, es wird was getan, das wünschen sich andere Länder auch. Und natürlich alleine werden wir es nicht schaffen. Also der erste Schritt wird sein, das im europäischen Rahmen voranzutreiben. Und natürlich, je mehr Munition an anderen Stellen noch eingetragen wird, und das passiert ja leider, desto länger wird die Lösung auf sich warten lassen.
Aber jetzt höre ich da so ein bisschen raus, dass Sie es quasi auch so als deutsches Wirtschaftsmodell sehen, sag ich mal.
Also erst zunächst mal auf der technologischen Ebene können wir es feststellen, dass jetzt sozusagen auch durch die Finanzierung durch den Bund wir hier technologisches Know-how aufbauen können. Wir, das heißt die Industrie, die Wirtschaftspartner, aber auch die Behörden, die mit den Genehmigungen befasst sind in der Tat. Und da die Problemstellung an anderen Küsten die gleiche ist, glaube ich, haben wir eine gute Voraussetzung, auch dort zu unterstützen. Wie gesagt, immer, wenn die Bereitschaft da ist,
keine Kehrtwende hinzulegen.
Zu finanzieren. Genau, das zu finanzieren. Ne?
Dr. Wolfgang Sichermann, Geschäftsführer von Seascape, der Firma, die für das Bundesumweltministerium das Sofortprogramm Munitionsaltlasten in Nord- und Ostsee steuert und koordiniert. Und uns die Hoffnung macht, dass dieses Problem tatsächlich final gelöst werden kann, wenn man denn will.